Ja, wir haben einen großen, gütigen Gott, dem wir gerade Lieder gesungen haben, den wir angebetet haben. Und euch Kindern, ihr gehört ja dazu, das ist so hier zu unserem Bild, zu der Gemeinde. Schön, dass ihr auch da seid. Auch dieser große, gütige Gott ist auch für euch da. Und von dem werdet ihr jetzt sehr wahrscheinlich mehr erfahren in der Kinderstunde. Und darum könnt ihr jetzt losgehen, runter in den Keller und wo ihr euch überall trefft. Wir wünschen euch Freude dabei, auch denen, die heute die Verantwortung haben, ja, Gottes Segen für euch und Durchblick. Und wir wollen auf Gottes Wort hören jetzt, auch wieder auf den großen, gütigen Gott. Günther, du bist heute das Sprachrohr und wir sind gespannt, was Gott uns da sagen möchte.
Wie in jedem Jahr beginnt mit dem heutigen Sonntag die sogenannte Allianz-Gebetswoche. Das heißt, eine Woche lang treffen sich Christen aus verschiedenen Kirchen, um miteinander auf ein kurzes Bibelwort zu hören und dann vor allem um zu beten, um für unsere Welt und um für unser Land zu beten. Der Apostel Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus: Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Wer von den Christen, die heute Morgen hier sind, würden dem Paulus zustimmen und auch sagen, dass das Gebet das Wichtigste ist? Aha. Ja, es ist okay, ungefähr wie erwartet. Ja. Also ich hätte auch gedacht schon, dass wir wissen, dass Gebet wichtig ist. Interessant finde ich aber, dass wir trotzdem oft wenig Zeit dafür finden. Ich weiß jetzt nicht, ist ja allen schon bekannt, wer sich vorgenommen hat, in diesem Jahr vielleicht an einem oder zwei Abenden oder vielleicht auch an so vielen, wie er kann, weiß ich nicht, teilzunehmen an diesen Gebetszeiten. Meine Erfahrung aus den vergangenen Jahren ist aber, dass diese Abende nicht so ganz besonders populär sind. Fragen wir uns doch einmal selbst kurz, warum das wohl so ist. Liegt das vielleicht daran, dass wir in einer Zeit leben, wo alles auch so richtig cool und spannend und interessant sein muss? Und dass wir es einfach interessanter finden, ins Kino zu gehen oder auf ein Fest oder eine Fernsehreportage zu verfolgen. Und dann ist es ja auch so, wenn ich in der letzten Woche einen Film gesehen habe und der gut war, und in dieser Woche der Nachfolgefilm kommt, dann muss der doch mindestens genauso gut sein. Am besten noch ein bisschen spannender, noch ein bisschen actiongeladener als der in der letzten Woche. Gut ist ja nur das, was noch bessere Effekte hat und noch, ja, mich noch mehr berührt, noch atemberaubendere Bilder, noch eine größere Story erzählt. Wenn wir das mal so verfolgen, deshalb werden ja auch die Filme, die wir sehen, immer aufwendiger produziert und sind zum Teil auch immer brutaler, wollen irgendwie immer wieder neu berühren und als würde die Schwelle als ein wenig hochgesetzt. Und wenn sich das aber so verändert im Laufe der Jahrzehnte und wir das dann vergleichen mit unseren Gemeindeveranstaltungen, dann kommen selbst Bibelstunden und Vorträge da eigentlich nicht mit. Und noch viel weniger Gebetskreise. Oder liegt es, ja, woran liegt es, dass so Gebetszeiten für uns oft nicht so attraktiv erscheinen? Vielleicht, weil man den Erfolg nicht gleich sieht? Oder weil wir entgegen unserer offiziellen Aussage doch Zweifel haben, ob das überhaupt etwas nutzt und bringt, so zusammen zu sein und zu beten, ob Fürbitte und Gebet überhaupt so einen Sinn hat. Vielleicht sagt ja auch mancher, ja, beten kann ich doch auch zu Hause. Ja, mache ich sowieso. Ja. Da brauche ich keine Gemeinschaft mit anderen Christen. Selbstverständlich kann man auch zu Hause beten, aber einmal Hand aufs Herz, wenn ich keine Lust habe, die gemeinsamen Gebetszeiten zu besuchen, werde ich dann wirklich zu Hause intensiv für unser Land und unser Volk beten? Ich habe da so meine Zweifel, außer vielleicht bei dem Kreis, die wirklich nicht kommen können, weil sie krank sind oder alt und die manchmal ganz treue Beter sind. Paulus schreibt einmal von seinem Mitarbeiter Epaphras, der hat die Gemeinde in Kolossea gegründet, dass er im Gebet für die Gemeinde kämpft und ringt, dass sie mit allem erfüllt wird, was Gottes Wille ist. Und er bezeugt ihnen, dass er mit dem Gebet sich richtig viel Arbeit macht und Mühe gibt. Und aus diesem Satz entnehme ich, dass Gebet wohl auch anstrengend sein kann. Es ist ein Ringen, ein Kampf. Paulus schreibt den Kolossern, ich kann bezeugen, wie viel Mühe und Plage sich Epaphras für euch auf sich nimmt und ebenso für die Glaubenden in Laodicea und Hierapolis. Und dann frage ich mich, liegt das vielleicht daran, dass uns das Gebet einfach zu anstrengend ist? Also eigentlich weiß ich es nicht. Aber ich frage mich schon, weshalb Gebetszeiten in vielen Gemeinden nicht oder eher schlecht besucht werden, was man dann auch während der Allianz-Gebetswoche spürt. Und was man vielleicht dagegen machen kann. Manchmal haben wir ja den Eindruck, dass wir irgendwie diese Gebetszeiten attraktiver machen müssten, dass das Gebet zu einem Erlebnis entwickelt wird, dass dann die Christen noch kommen. Aber wir spüren, dass das natürlich Grenzen hindert. Eine Gebetszeit mit anderen Christen, ein Hören auf Gott, das ist einfach was anderes wie ein lustiges Fest mit einigen Highlights. Auf der anderen Seite sehe ich, dass unsere Welt aber das Gebet dringend braucht. Und dass die geistliche Entwicklung in unserem Land ja auch nicht so ist, dass man heutzutage dem Evangelium Tür und Tor öffnet. Letztlich, glaube ich, ist das eine Frage, die wir uns nur selbst beantworten können. Indem wir uns fragen, wie ist das? Welche Wichtigkeit hat das Gebet in meinem Leben tatsächlich? Warum komme ich zu Gebetszeiten oder komme ich auch nicht? Und bin ich bereit, die Mühe des Gebetes, die es manchmal bedeutet, das ist oft Freude, wir können auch Lasten abgeben, wir haben davon gesungen, aber manchmal, gerade in der Fürbitte, bedeutet es auch, eine Mühe auf sich zu nehmen. Das Thema der Gebetswoche heißt in diesem Jahr einzigartig, weil man sich damit an den Thesenanschlag Luthers vor 500 Jahren und den Beginn der Reformation erinnern möchte. Und einzigartig und besonders ist das vierfache Allein der Reformation, das Sola oder Solus in Lateinisch, das Martin Luther formuliert hat. Das gilt, allein Christus zählt für, als Weg zum Vater. Allein die Heilige Schrift gibt uns gute Auskunft darüber, was Gott wirklich denkt und möchte. Allein durch den Glauben, allein der Glaube gewinnen wir Zugang und allein die Gnade Gottes führt dazu. Dieses vierfache Allein, diese Botschaft, das haben alle Reformatoren ganz dringlich gemacht und hat Martin Luther mit großer Leidenschaft gepredigt. Das klingt ja sehr einprägsam, diese vier: allein, allein Christus, allein die Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade. Aber gleichzeitig ist es ja auch verwirrend. Vier Alleins ist ja eigentlich nicht allein. Oder? Vielleicht ist euch das noch gar nicht mal aufgefallen, geschweige, dass ihr diesen Widerspruch schon gelöst habt. Wie verhalten sich denn vier Alleins zueinander? Sola gratia, allein aus Gnade. Gerecht sein vor Gott allein aus Gnade, also ohne jedes eigene Zutun. Wir können Gottes Liebe nur geschenkt bekommen. Aber warum daneben sola fide, allein aus Glauben? Bekommen wir Gottes Liebe erst aufgrund des Glaubens geschenkt? Muss ich zu dieser Gnade Gottes nicht wenigstens im Glauben zustimmen, ja sagen, die Gnade annehmen, mich dafür entscheiden, muss ich am Ende doch etwas tun? Wie geht das denn gleichzeitig? Sola gratia, sola fide. Diese Spannung kann man auflösen, das mache ich aber heute nicht. Wer das wissen will, muss an den Abenden kommen. Guter Trick, ja. Welche? Das war Martin Luther. Doch, die Bibelstelle kommt noch. Die kommt jetzt, weil ich möchte heute, da gibt es auch Bibelstellen zu, könnte ich dir jetzt zwar sagen, aber ich sage jetzt heute nur eine zu, ich möchte heute nur was sagen zu allein Christus. Das heute, allein Christus. Jesus Christus war für Luther und ist für uns heutige Christen immer noch der zentrale Glaubensinhalt. Der Mittelpunkt unseres Glaubens. Im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es: Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und wer diesem Satz nicht zustimmt, der kann kein Christ sein, jedenfalls noch nicht. Jesus ist Gottes Sohn. In ihm hat Gott Gestalt angenommen. In ihm kommt Gott uns ganz nahe. Jesus zeigt uns, wer und wie Gott ist. Und dieser Jesus wird in der Bibel bezeugt. Und nur durch ihn finden wir einen Zugang zu Gott. Wir lesen in der Bibel über Jesus, über sein Leben, hören seine Botschaft, erfahren, was sein Leben mit unserem Leben zu tun hat. Das mag für uns heute ganz als banale Wahrheit klingen, aber zur Zeit Martin Luthers musste darüber gerungen werden, ob es allein Jesus ist, der zählt. Und ich glaube, dass es heutzutage wieder so ist. Das wieder, die Frage ist, gibt es wirklich keinen anderen Weg als Jesus? Und wir spüren diesen Kampf darum, wenn wir das noch zugespitzter sagen, nämlich an Jesus vorbei gibt es keinen Weg zu Gott. Und jetzt kommt die Bibelstelle. Gleich. Nein, das Heft der Allianz Gebetswoche regt uns nämlich an, über Johannes 14, Vers 6 nachzudenken, wo Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Allein durch Jesus Christus. Das ist auch in unserer Zeit nicht ganz populär. Das ist nicht selbstverständlich, nicht in der Gesellschaft, aber ich glaube auch nicht mehr in den Kirchen. Jesus Christus tritt zurück, allein durch Christus. Das stört das multikulturelle Zusammenleben. Sogar für Menschen mit evangelikalen, mit pietistischen evangelischen Wurzeln, die reden immer weniger von Jesus. Wir reden allgemein von Gott. Wir reden mehr von unseren Erfahrungen, von unseren Gefühlen, von der allgemeinen Spiritualität, die wir mit anderen frommen Leuten teilen. Brauchen wir das heute noch, diese Betonung, allein Christus? Kann man nur so Gott erkennen? Wir haben doch die Schöpfung, die so real, wenn wir rausgucken, wenn alles schön weiß, verschneit ist, die Landschaften, die Natur ist wunderbar, die Zusammenhänge im organischen, im anorganischen Bereich, wenn wir den Weltraum, den Makrokosmos, den Mikrokosmos ansehen, das alles zeugt doch von dem Schöpfer Gott. Ist das nicht auch ein Zugang zu Gott? Aber diese Welt, die wir sehen, die ist auch gefallen. Da gibt es auch Naturkatastrophen. Da gibt es auch einen Kampf ums Überleben. Diese Botschaft ist nicht eindeutig, wie Gott da ist. Natürlich haben wir auch Erfahrungen mit dem Wirken Gottes in der Geschichte, vor allem in der Heilsgeschichte. Da sieht man doch auch etwas, wie Gott ist. Wie er gewirkt hat an seinem Volk Israel, das ja irgendwie ganz besonders ist über die Jahrtausende, wie er es geführt hat. Da gibt es erstaunliche Dinge zu berichten. Vielleicht haben wir ja auch im eigenen Leben, in der Geschichte Gottes Wirken erlebt oder verbuchen auch die Wiedervereinigung dazu. Da hat doch Gott was Großes getan in der Geschichte in unserer Zeit. Da kann man doch dankbar sein, da sieht man doch, dass Gott am Wirken ist. Aber in der Geschichte gibt es auch viel Leid. Da gibt es auch manches, was uns verwirrt. Das ist nicht eindeutig. Da gibt es auch Krieg. So wird uns die Geschichte immer wieder zum Fragezeichen. Oder führen uns nicht die eigenen Geisterfahrungen zu Gott? Als Gottesbeweis, wir erleben ja etwas im Glauben. Genügt das nicht, was wir erfahren können, wenn Gott zu uns spricht, durch Träume, durch Visionen, durch Hilfe, durch Trost, durch Gebetserhörung? Aber auch solche Erfahrungen können trügen. Ich kann durch eine schwere Zeit gehen müssen, mache eine ganz andere Erfahrung durch Krankheit, durch Probleme, durch eine fehlende Gebetserhörung. Ist das wirklich ein Zugang zu dem Gott, den wir kennen? Und an dieser Stelle merken wir, nur Christus allein ist eindeutig. In ihm sehen wir, wie Gott wirklich ist. Das müssen wir mit Luther festhalten. Nur in Jesus Christus können wir Gott eindeutig erfahren als Liebe. Als der, der uns hält und trägt, und der uns eine Zukunft verheißt. Hier gibt es keinerlei Zweideutigkeit. Hier gibt es keinen Zweifel. Allein durch Christus spricht Gott Klartext. Wir können mal Spuren, Hinweise, Indizien finden, auch in anderen Bereichen. Aber ohne Christus sind sie nicht eindeutig. In keinem Buch der Bibel wird das Wesen und Werk unseres Herrn Jesus Christus umfassender und zugleich einprägsamer beschrieben wie im Hebräerbrief. Ich lese einmal den Beginn dieses Briefes. Dort heißt es immer wieder, hat Gott schon vor unserer Zeit auf unterschiedlichste Art und Weise durch die Propheten zu unseren Vätern gesprochen. Doch jetzt, in diesen letzten Tagen, sprach Gott durch seinen Sohn Jesus Christus zu uns. Durch ihn schuf Gott die Welt und ihn hat er auch zum Erben über diese Welt eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters. Denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von der Last unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz an der Seite Gottes eingenommen, dem alle Macht gehört. Gleich zu Beginn gibt der Verfasser des Hebräerbriefes seinen Lesern einen zusammenfassenden Überblick über sein Hauptanliegen, nämlich die endgültige Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Dass diese Offenbarung Gottes in Christus alles übertrifft, was Gott sonst oder an Art und Weise, wie Gott sich sonst offenbart und zur Kenntnis gegeben hat. Und auch das ganze Alte Testament, die Schrift wird gesehen und gedeutet christologisch, messianisch, als die Schrift, die nur von Christus spricht, weil er die Mitte ist, weil es auf ihn alleine ankommt. Auch wenn dadurch die anderen Verheißungen und Berichte von Gottes Tun nicht aufgehoben werden oder vergeistigt werden. Und doch nur in Christus spricht Gott klar. Es wird betont, dass Jesus eine einzigartige Stellung hat, über die Engel hinaus. Dass er Halt ist und dass er den Zugang zum Heiligtum ermöglicht, dass er den Vorhang beiseite schiebt, dass man damit einen Zugang zu Gott hat, wie er sonst nicht möglich wäre. Durch Jesus erkennen wir Gott wirklich. Durch Jesus, ja, da haben wir einen Zugang, der eben, wie ich sagte, nicht möglich wäre. Er hat die Gene des Vaters. Er ist ganz wie Gott. Wir erkennen in ihm Gott. Wahrscheinlich kennt ihr das alle, oder viele werden das kennen, dass hohe Direktoren oder Leute, die so ein ganz großes, dickes Büro haben, auch oft ein Vorzimmer haben. Und wenn man dann zu denen vordringen will, dann muss man durch das Vorzimmer irgendwie durch und an der Vorzimmerdame vorbei. Sonst geht das nicht. Ja? Und da gibt es auch meistens nicht 10 Zimmer mit 10 Vorzimmerdamen, wie wäre das auch, ein Chaos, sondern es gibt ein Zimmer mit einer Sekretärin oder wer da immer die Macht hat, damit man Zugang bekommt. Und das ist eigentlich das Bild, das, ich glaube, die Bibel hier benutzt, dass Jesus in diesem Vorzimmer sitzt. Aber nicht als Sekretärin, sondern als Sohn. Ja? Als Sohn, der den Zugang zum Vater allein schaffen kann. Und wenn wir kennt jemand den Sohn von irgendjemand ganz berühmten? Es wäre hilfreich. Ich würde die nämlich gerne dann Kontakt zu dem aufnehmen. Das würde sogar dann noch helfen. Weil es hilft, einen Zugang zu bekommen. Und das sagt die Bibel. Und im Hebräerbrief heißt es dann in Kapitel 9 noch, Jesus Christus ist jetzt am Ende der Zeit erschienen, um ein für alle Mal durch seinen Opfertod die Sünden zu tilgen. Jeder von uns, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. So ist auch Christus ein einziges Mal gestorben, um viele von ihren Sünden zu erlösen. Wenn er zum zweiten Mal kommen wird, dann nicht, um uns noch einmal von unserer Schuld zu befreien, dann kommt er, um alle, die auf ihn warten, in sein Reich aufzunehmen. Er hat mit seinem Tod am Kreuz diesen Willen Gottes erfüllt und deshalb wird durch sein Opfer ein für alle Mal, deshalb sind wir durch sein Opfer ein für alle Mal vor Gott angenommen. Für immer und ewig hat Christus mit dem einen Opfer alle Menschen, die Gott als seine Kinder annimmt, in eine vollkommene Gemeinschaft mit ihm gebracht. Allein in Christus haben wir diese Gemeinschaft mit Gott. Und die spannende Frage, denke ich, ist, was machen wir eigentlich daraus? Das ist nämlich die Idee, die dahinter steckt. Ihr lieben Christen, wenn ihr diesen einzigartigen Zugang habt, zu der höchsten Majestät der Welt, wenn nicht mehr die Schuld zwischen euch und Gott steht, wenn ihr darauf vertrauen dürft, dass Gott eure Worte hört, warum tretet ihr da nicht ein für diese Welt? Warum liegt ihr nicht vor ihm, vor seinem Thron und bittet? Jesus suchen, ihn anbeten, die Fürbitten in seine Arme legen, dem, der war, der kommt, der regiert, der erhält und vollendet. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Thomas von Kempten hat einmal über diesen Vers ein paar Worte geschrieben, die ich am Ende noch zitieren möchte. Ohne den Weg gibt es kein Gehen. Ohne die Wahrheit gibt es kein Erkennen. Ohne das Leben gibt es keine Lebendigkeit. Ich bin der Weg, dem du folgen musst. Ich bin die Wahrheit, der du glauben musst. Ich bin das Leben, auf das du hoffen musst. Ich bin der unantastbare Weg, die unfehlbare Wahrheit und das nie endende Leben. Ich bin der geradeste Weg, die überlegene Wahrheit, das wahre Leben, das gesegnete Leben. Wenn du auf meinem Weg bleibst, wirst du die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Nutzen wir doch dieses Vorrecht, das wir haben in jeder Beziehung. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, weder zur Gotteserkenntnis noch zur Erlösung. Und wir dürfen diesen Weg auch nutzen im Gebet, um einzutreten für unsere Welt. Nutzen wir es und erleben wir Gottes Segen. Amen.